Danke, Ulla. Die Bibelgeschichte, die uns in der heutigen Predigt beschäftigen wird, gehört zu den ersten Geschichten von Jesus, die ich als Kind gehört habe, beziehungsweise an die ich mich erinnern kann. Es ist die Geschichte von Zachäus. Und die Geschichte von Zachäus finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und einem Betrüger ein? Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Klein soll er gewesen sein, dieser Zachäus, der das Zollgewerbe in Jericho betrieb. Und sogar ziemlich klein. Kleine Männer, so sagt es die Forschung, haben es schwerer. Frauen, so kann man es nicht nur bei www.elitepartner.de lesen, bevorzugen Männer ab einer Größe von 1,80 bzw. am liebsten 1,88. Ein Münchner Forscher hat sogar herausgefunden, dass kleine Männer für den leitenden Job weniger Geld bekommen als größere Männer. Und wusstet ihr, dass leitende Angestellte demnach sogar im Schnitt 5 cm größer sind als ihre Untergebenen? Kleine Männer. Manche Männer leiden darunter. Alfred Adler prägte den Begriff des Napoleon-Komplexes. Demnach glauben kleine Männer, sie müssten sich noch mehr anstrengen, fleißiger, ausdauernder und erfolgreicher sein. Doch auch kleine Männer können es weit bringen. Denken wir nur an Gregor Gysi mit 1,65 Meter, an Nicolas Sarkozy mit auch 1,65 Meter oder Silvio Berlusconi mit 1,64 Meter. Und mit Berlusconi sind wir dann auch schon fast wieder bei Zachäus. Die beiden könnten darum... Die beiden könnten darum wetteifern, wessen Ruf wohl schlechter wäre. Ob Zachäus korrupter Umgang mit den Zolleinnahmen diese Form der Machtausübung eine Kompensation für seine geringe Körpergröße war, oder ob Zachäus auch einfach nur geldgierig war, wir wissen es nicht. Doch was wir wissen, bei der Zollstation ging es ja damals nicht so sehr um Personenkontrolle, sondern hauptsächlich um Gebühren und Abgaben auf Waren. In Hafenstädten, an Grenzorten und Verkehrsknotenpunkten, an Stadttoren und auf Märkten saßen die Zöllner, die Zollunternehmer, und sie verlangten Zoll für die Waren, die jemand mitführte. Wie viel Geld er dafür verlangte, das konnten die einzelnen Zollunternehmer selber bestimmen. Und das war das Problem an diesem System. Die römischen Landherren stellten diese Zöllner nämlich nicht an, sondern sie verpachteten nur das Recht, an einem bestimmten Ort Zölle einzuziehen. Und das an den Meistbietenden. Der Zöllner musste dann schauen, dass er genügend Geld einnahm, um eben die hohe Pachtzins zu bezahlen, um dann aber auch noch genug zu haben, um seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und natürlich bot der Job des Zolleinnehmers auch die Gelegenheit, um reich zu werden. Darum verlangten die Männer an den Zollstätten in aller Regel hohe Abgaben und plünderten dadurch die Bevölkerung schamlos aus. Erpressung und Betrug gehörten zu diesem System. Und deshalb waren die Zöllner auch so verhasst. Man stellt sich das so vor. Es ist, als wenn du morgen zur Stadtverwaltung gehst und einen neuen Personalausweis beantragst, der kostet laut Gebührenrechnung, Gebührenordnung 28,80 Euro. Aber nun stell dir vor, der freundliche Beamte legt dir die Rechnung vor und verlangt 200 Euro für den Personalausweis statt der 28,80 Euro, weil er davon sein neues Auto oder seine Ferienwohnung auf Rügen bezahlen will. Und du kannst nichts dagegen machen. So ungefähr war das bei den Zolleinnehmern. Und in all diesem war Zachäus nun richtig gut. Er verdiente sich eine goldene Nase, zugegeben eine kleine, aber immerhin eine goldene Nase. Er war eine zentrale Schlüsselperson für die Stadt Jericho, allerdings keine gute. Die Menschen litten unter den horrenden Zöllen, die er verlangte. So ist es also nicht verwunderlich, dass die Zolleinnehmer alles andere als beliebt bei den Leuten waren. Ja, sie wurden sogar als Volksverräter betrachtet, weil sie mit den Römern, der verhassten Besatzungsmacht, zusammenarbeiteten. Und wenn man seinerseits einen Begriff für einen besonders schlimmen Zeitgenossen suchte, bot sich der Zöllner als erstes an. Wir wissen nicht, was Zachäus schon über Jesus gehört hatte. Aber als er mitbekam, dass Jesus nach Jericho kam, wollte Zachäus diesen Jesus unbedingt sehen. Doch er war zu klein, um Jesus sehen zu können, der von einer Masse von Menschen umringt war. Und er selbst war auch zu verhasst, als dass die Leute ihm gerne Platz machten, ihn gerne durchließen, um vorne einen besseren Blick auf Jesus zu bekommen. Doch wenn Zachäus etwas wollte, dann fand er einen Weg, auch wenn er ungewöhnlich oder unwürdig war. So lief er der Masse einfach ein wenig voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, um eine bessere Sicht auf Jesus zu haben, wenn dieser vorüberzieht. Allerdings bot er wohl auch einen eher lächerlichen Anblick. Der Oberzöllner Zachäus mit seinen vornehmen Kleidern im Geäst eines Maulbeerbaumes, der durchaus etwas klebrig sein konnte. Wie dem auch sei, offensichtlich war es Zachäus das wert. Er wollte unbedingt Jesus sehen. Und das da machte es ihm nicht einmal etwas aus, dass er sich vor den Leuten blamierte. Und seine Hartnäckigkeit wurde tatsächlich belohnt. Nicht nur konnte Zachäus Jesus sehen, sondern Jesus sieht auch Zachäus. Und Jesus sah etwas, das ihn bewegte, zu Zachäus zu sagen: Zachäus, ich will heute dein Gast sein. Und Zachäus freute sich und er nahm Jesus als Gast in sein Haus auf, zum Ärgernis der anderen. Drei Aspekte bewegen mich im Blick auf diese Geschichte von Zachäus. Der erste Aspekt lautet: Jesus sucht und verbringt Zeit mit Menschen, die so richtig Dreck am Stecken haben. Jesus wusste ja sehr genau um das Leben von Zachäus. Er hatte übernatürliche Einblicke, sodass er Zachäus auch bei seinem Namen rufen konnte, als er auf dem Baum saß, obwohl er ihm vorher noch nie begegnet war. Zachäus, steig herunter vom Baum. Heute will ich bei dir zu Hause Gast sein. Jesus sucht und verbringt Zeit mit Menschen, die alles andere als eine reine Weste haben. Und genau das ärgerte die Frommen von damals. Vers 7, als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das tun? Er lädt sich bei Gaunern und Betrügern, wörtlich ist hier steht das Wort Sünder, er lädt sich bei Sündern ein. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 lesen wir von ganz ähnlichen Reaktionen. Dort heißt es zu einer anderen Begebenheit: Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Also wieder ein Zöllner, dem Jesus begegnet. Und Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechterem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger: Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wenn Jesus gerne Zeit mit Zachäus und anderen Zöllnern verbrachte, dann verbringt er auch gerne Zeit mit dir und mir. Denn Jesus liebt unperfekte Menschen. Unsere Sünden, unsere kleinen, dunklen Geheimnisse, unsere Vergangenheit, unsere aktuellen Schwächen und hässlichen Seiten halten ihn nicht davon ab, Beziehung zu uns zu suchen und uns zu lieben. Warum? Jesus liebt unperfekte Menschen. Bei ihm gilt außerdem das Folgende: Ich muss nicht erst besser werden, bevor Jesus zu mir kommen kann. Genau das Gegenteil ist ja bei ihm der Fall. Erst die Begegnung und die Beziehung zu Jesus Christus verändert mich und mein Leben zum Guten. Nicht deine Anstrengung und deine Bemühungen, alles richtig zu machen, sondern seine Berührung, seine Liebe, die Beziehung mit ihm führt deine Veränderung herbei. Diese Wahrheit hat mir in der letzten Woche richtig gut getan, als ich wieder mal an meinem und an Gottes Standard gescheitert war, als ich über mich frustriert war und Gottes Nähe am liebsten gemieden hätte, um erst dann wieder zu kommen, wenn ich es besser schaffen, besser machen, ich besser sein würde. Doch die gute Nachricht, das Evangelium befreit uns von unserer falschen Selbstkasteiung und spricht uns zu. Jesus verändert Menschen, die in Beziehung zu ihm treten. Und das ist der zweite Aspekt, den ich so bemerkenswert aus der Geschichte herausnehme. Jesus verändert Menschen, die in Beziehung mit ihm treten. Jesus verbringt Zeit mit Zachäus und erst da erlebt Zachäus seine Lebensveränderung. Plötzlich erkennt Zachäus, was das Leben wirklich reich macht. Und das sind nicht die materiellen Güter. Und Zachäus erkennt plötzlich auch, was echtes Leben verhindert, nämlich Sünde, Habgier, Lieblosigkeit. Es ist die Begegnung mit Jesus, die Zachäus so verändert und ihn sein ganzes Leben plötzlich umkrempeln lässt. Und seine Reaktion, er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und erstatte jedem vierfach zurück, was ich ergaunert habe. Vierfach, das ist die Menge, die das mosaische Gesetz verlangte, um Betrug wieder gut zu machen. Das wirklich Beeindruckendste daran ist aber, dass Jesus ihn nicht einmal dazu auffordern muss. Jesus sprach ja sonst sehr offen und sehr kompromisslos über das Thema Geld. Aber hier kein Wort. Zachäus tut das wie von selbst. Ebenso beeindruckend ist, dass Zachäus das alles tut, ohne dass es besonders schmerzhaft klingt. Zachäus scheint hier mit besonders leichter Hand wegzugeben, was eben noch sein größter Schatz war: Geld, Besitz, Materialreichtum. Mit leichter Hand. Und ich glaube, das zeigt ein tiefes Geheimnis. Zachäus hat ein Leben lang geglaubt, er könne seine Seele mit noch mehr Gewinn und Erfolg ernähren. Doch erst in der Begegnung mit Jesus Christus tritt wahre Erfüllung in sein Leben. Und deshalb kann er geben, freigeben von dem, was er vorher wie so mein Schatz gehütet hatte. Und jetzt ist Jesus bei ihm eingekehrt, in sein Haus und in sein Innerstes und plötzlich erleidet das Geld eine Inflation von unbekanntem Ausmaßen. Die Tatsache, dass Gott ihn, den verhassten, isolierten, geldgierigen kleinen Mann liebt, ihn als sein Kind annimmt und zu ihm einkehrt, das ist mehr, als Zachäus ertragen kann. Nicht aus schlechtem Gewissen, nicht unter dem moralischen Druck des Mannes aus Nazareth, nicht als Versuch, nun auf andere Weise zu verdienen, was Geld doch nicht kaufen kann. Nein, aus Freude, aus tiefer Freude, aus unendlicher Befriedigung, aus reinem Glück gibt Zachäus. So schreibt er seine Schecks ohne Zögern. Er räumt das Konto ohne das Gefühl des Bedauerns leer. Zachäus fragt auch nicht, muss ich mein Geld denn jetzt opfern? Oder wie viel darf ich denn für mich behalten? Wie gesagt, er gibt und er gibt reichlich und alles mit leichter Hand. Ein dritter Aspekt bewegt mich. Jesus geht es nicht um die Masse, sondern um den Einzelnen. Man könnte hier jetzt ja fragen, hätte Jesus die Zeit nicht nutzen können, um zu möglichst vielen zu predigen, möglichst vielen Menschen zu helfen, zu heilen, die vielen Kranken in Jericho anzurühren, was auch immer? Die Antwort lautet vielleicht. Vielleicht hätte das Jesus das tun können. Vielleicht hätte er es tun sollen. Doch was lernen wir hier von Jesus? Jesus entscheidet sich, Zeit mit einer einzelnen Person zu haben, weil Jesus der Einzelne wichtig ist. Der Einzelne zählt, nicht die große Masse. Du zählst für Jesus. Du zählst für Jesus und nicht die große Masse. Und um Effektivität muss sich Jesus keine Gedanken machen. Denn indem er eine Person verändert, erlebt eine ganze Stadt Veränderung, bricht das Reich Gottes in eine ganze Stadt ein. Als Jericho nämlich am nächsten Morgen erwachte, war nämlich nichts mehr so wie vorher. Als Jericho aufstand, da hatte sich alles verändert. Stell dich das ungefähr mal so vor. Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Ein Familienvater findet Geld im Postkasten. Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen. Um ihn treten Tränen in die Augen. Jetzt kann er die Operation für seine Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerkermeister findet einen Scheck vor seiner Tür. Geld, das er dem Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Er weiß nicht, wie ihm wird. Jetzt kann er Material kaufen, produzieren, seine Waren verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren. Er fährt zum Zoll seufzend. Er weiß ja, was jetzt kommt, was immer kam. Aber dann hört er, wie niedrig der Zoll heute tatsächlich ist und traut sein Ohr nicht. Jetzt kann er das Obst und Gemüse zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Und ein Dominoeffekt tritt ein. Denn eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos, denn es wird mal wieder nicht reichen. Aber dann sieht sie das Preisschild beim Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Heute wird ihre Familie satt. Die örtliche Polizei wundert sich, an diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor und keinen Einbruch. Kriminalität, die aus Armut geboren wird, nimmt rapide ab. Der örtliche Lehrer muss zusätzlich Stühle in den Klassenraum stellen. Heute kommen Kinder zur Schule, die sonst im Steinbruch schuften mussten, um die Familie zu versorgen. Der Stadtrat beruft eine Sitzung ein. Mit der überraschenden zusätzlichen Einnahme wird es möglich sein, die stinkende Kloake, die durch die Stadt zog, endlich zu sanieren. Heil und Heilung widerfährt jetzt nicht nur einer einzigen Person, sondern durch eine einzige Person der ganzen Stadt. Nicht nur eine Person wird verändert, sondern eine ganze Stadt. Ein ehemaliger, ein veränderter Gauner, Betrüger, Sünder namens Zachäus wird nun als eine Schlüsselperson zu Gutem. Gutes für die Stadt. Wie niemand es vor irgendwie möglich gehalten hätte. Das ist die Kraft der Veränderung, wenn Jesus in das Leben eines Einzelnen tritt und es verändert. Deshalb kann Jesus es sich leisten, Beziehung zum Einzelnen zu suchen und Beziehung zu pflegen, ohne dabei die Masse aus dem Blick zu verlieren. Nein, vielmehr hat er die Masse im Blick, als er sich dem Einzelnen zuwendet und ihm Heilung wiederkommen lässt. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Was würde passieren, welches Heil und Heilung würde in Lüneburg freigesetzt werden, in deiner Firma, wenn dein Arbeitskollege oder Chef Jesus begegnet, in deiner Nachbarschaft, wenn deine Nachbarin Jesus begegnet, in deiner Familie, wenn dein Geschwisterteil oder Verwandte Jesus begegnen und Heil und Heilung bei ihm finden. Vielleicht ist er dein fieser Arbeitskollege, deine unmögliche Nachbarin, dein schwieriger Verwandter, eine Schlüsselperson für Gutes, wie sie Zachäus war, zu der aber erst durch die Begegnung mit Jesus wurde. Und jetzt stell dir vor, du kannst die Person sein, die diese Schlüsselperson in Kontakt mit Jesus bringt, dass sie durch dich in Beziehung zu Jesus tritt und Lebensveränderung erfährt. Wäre das nicht wunderbar? Wenn Lüneburg Heil und Heilung erlebt durch Einzelne, die du zu Jesus bringen konntest, durch die Jesus die Masse erreicht, weil Veränderung in das Leben eines Menschen hineinkommt. Ich finde, die Geschichte von Zachäus macht Mut. Es kann heute wieder so geschehen. Weil die verändernde Kraft von Jesus, die hat bis heute nicht abgenommen. Bis heute liebt es Jesus, Leben zu verändern. Und es beginnt, wenn Menschen in Beziehung mit ihm treten. Komm zum Ende meiner Predigt. Ich glaube, und so ist das ja bei all unseren Predigten, ich glaube, für unterschiedliche Leute ist heute Unterschiedliches dabei und dran gewesen. Vielleicht gehörst du zu denen, die heute Ermutigung und Zuspruch brauchen, die Begegnung und Beziehung zu Jesus brauchen, sich aber irgendwie schlecht und unwürdig fühlen. Vielleicht weißt du auch, dass du Dreck am Stecken hast und dich deshalb schämst. Für dich geht dann dieser erste Aspekt, diese erste Ermutigung: Jesus liebt unperfekte Menschen. Und bei ihm gilt, du musst nicht erst besser werden, bevor Jesus zu dir kommt, dich lieben oder dich segnen kann. Genau das Gegenteil ist der Fall. Erst kommt die Begegnung und die Beziehung zu Jesus Christus und dann verändert er dich und dein Leben zum Guten und nicht du dich selbst. Und Jesus hat heute und morgen und übermorgen Zeit für dich und er will auch dein Gast sein. Deshalb öffne ihm die Tür, sag ihm Hallo. Lad ihn ein, dass sein Wesen auf dich abfärbt, so wie gute Freunde positiv auf einen abfärben können. Lass ihn dich verändern. Und erinnere dich, es geht ihm nicht um die Masse, es geht ihm um dich. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich heute klein und unbedeutend fühlen, aufgrund deiner Körpergröße, deines Aussehens, aufgrund deines geringen Einkommens oder Rente, so mit dem, was du alles nicht hast oder gefühlt nicht kannst. Für dich gilt die folgende Ermutigung: Jesus übersieht dich nicht. Ganz im Gegenteil, er hat dich in seinem Blick, in seinem liebevollen Blick, wie auch den kleinen Zachäus sah, der auf einen Baum klettern musste, um ihn zu sehen. Auch du bist Jesus wichtig. Und du bist auch nicht zu klein, als dass Gott dich gebrauchen könnte. Er will dich gebrauchen mit dem, wer du bist und was du hast und was du weißt, um eine Schlüsselperson der Liebe Gottes in Lüneburg zu sein. Du sollst Teil des Veränderungsprozesses in Lüneburg sein. Du darfst Teil dieses Veränderungsprozesses sein. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die heute herausgefordert werden sollen, nach den Menschen zu suchen und für die Menschen zu beten, die Gott als Schlüsselperson für Gutes in Lüneburg vorbereitet hat. Im Bildungswesen, in Politik, in der Wirtschaft. Die Gott noch nicht kennt, aber zu denen Jesus heute einkehren möchte und ihr Leben verändern möchte, so wie beim Wunder von Jericho. Wie bei Zachäus, der Zöllner, der in der Begegnung mit Jesus eine komplette Lebensveränderung erlebt. Lass dir von Jesus zeigen, wen er schon längst auf dem Baum sitzend ausgespäht hat und zu wem er einkehren möchte. Und dann bete für die Person. Und dann frag Jesus, wie du hier sein Werkzeug sein kannst, damit diese Person in Beziehung zum lebendigen Gott kommt. Wer weiß, welche Schlüsselperson hier am Kreuz hängt, deren Namen wir gesammelt und aufgeschrieben haben. Wer weiß, welche Schlüsselperson hier am Kreuz hängt für Gutes und was passiert, wenn wir für diese Menschen beten? Sie lernen Jesus kennen und verändern unsere Stadt. Ihr Lieben, das soll uns ermutigen, nicht aufzuhören, für die Namen hier zu beten. Es sind Menschen, die Jesus im Blick hat und die er verändern kann und verändern möchte. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Lied, das genau das ausdrückt, was in der Geschichte von Zachäus deutlich wird. Viele von euch werden das Lied kennen. Ich lade euch ein, nicht mitzusingen, sondern das Lied auf euch wirken zu lassen, einzutauchen in diese gute Nachricht, in diese Aspekte, die wir uns in der Predigt angeschaut haben. Jesus verbringt Zeit mit Menschen. Er liebt es, Zeit mit Menschen zu haben, die Dreck am Stecken haben. Er liebt unperfekte Menschen. Er verändert Menschen, die in Beziehung mit ihm treten. Erst in der Beziehung verändert er uns. Wir müssen nicht erst besser werden, Dinge besser machen, damit er uns liebt und annehmen kann. Und schließlich, es geht ihm nicht um die Masse, sondern es geht ihm um den Einzelnen. Es geht ihm auch um dich heute Morgen. Ich lade dich ein, dieses Lied auf dich wirken zu lassen, es zu atmen. Ich kenne das Lied schon aus meiner Kindheit, wie diese Geschichte von Zachäus. Und ich liebe dieses Lied bis heute. Lasst es auf euch wirken, atmet es und dann wollen wir abschließend miteinander beten. Amen.